Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu al-salamu al-mu'minu al-muhaymin al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche. Souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 19. Januar 2022, gleich dem 29. Day 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Europa schießt sich selbst in den Fuß. Iran kritisiert Forderung des EU-Parlaments, IRGC in schwarze Liste aufzunehmen. AEOI-Chef: Keine nicht deklarierte Nuklearanlage oder derartige Aktivitäten in Iran, Naturreserven des Jemen. Iran: UN muss Maßnahmen ergreifen, um Palästina zu unterstützen und Verbrechen Israels zu beenden. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Europa schießt sich selbst in den Fuß. Iran kritisiert Forderung des EU-Parlaments, IRGC in schwarze Liste aufzunehmen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, das Europäische Parlament, EP, habe Europa in den Fuß geschossen, indem es dafür gestimmt habe, die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten aufzufordern, die iranischen Revolutionsgarde, IRGC, auf die Terrorliste der Union zu setzen. In einem Telefongespräch am Donnerstag mit dem EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell kritisierte Amir Abdollahian scharf das emotionale, unvernünftige, unkorrekte und unprofessionelle Verhalten des Europäischen Parlaments, das im Widerspruch zu politischer Rationalität und Formgefühl stehe. Es ist notwendig, die gegenseitige Sicherheit in der Welt der Diplomatie zu respektieren und das gegenseitige Vertrauen zu stärken, anstatt der Sprache der Drohungen und unfreundlichen Aktionen zu folgen, sagte er und schwor Vergeltung. Iran hat wiederholt angekündigt, dass das IRGC ein offizielles staatliches Organ ist, das eine wichtige Schlüsselrolle bei der Gewährleistung der Sicherheit Irans und der Region gespielt hat und weiterhin spielen wird, insbesondere im Kampf gegen den Terrorismus, fügte er hinzu. Der Spitzendiplomat betonte, dass das iranische Parlament eine legale und starke Antwort auf den Plan geben werde und forderte das Europäische Parlament auf, über die nachteiligen Folgen seines emotionalen Vorgehens nachzudenken und sich stattdessen auf den Weg der Diplomatie, des konstruktiven Umgangs und der Vernunft zu konzentrieren. Die Mitglieder des Europaparlaments unterstützten am Mittwoch eine Änderung, die einem jährlichen außenpolitischen Bericht hinzugefügt wurde, und forderten die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die IRGC in die Terrorliste der EU aufzunehmen. Borrell seinerseits sagte, er stimme zu, dass der Text des Europäischen Parlaments Emotionen und Sorgen beinhaltete, aber das Gremium bei der Entscheidungsfindung völlig unabhängig sei. Die Entscheidungen seien jedoch nicht bindend und die jüngste Maßnahme spiegele lediglich die Bedenken Europas wider, fügte er hinzu. AEOI-Chef: Keine nicht deklarierte Nuklearanlage oder derartige Aktivitäten in Iran. Der Leiter der Atomenergieorganisation Irans, AEOI, Mohammad Islami sagt, dass es im Land keine nicht deklarierten nuklearen Aktivitäten oder Standorte gebe, wie bereits von der Nuklearbehörde der Vereinten Nationen bestätigt wurde. Wir geben öffentlich bekannt, dass es nach Angaben der Agentur selbst keine nicht gemeldeten nuklearen Aktivitäten oder Standorte in der Islamischen Republik Iran gibt, so Islami. Unsere Zusammenarbeit mit der IAEA ist im Gange und Herr Grossi, Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde, hat seine Bereitschaft zu einem Besuch nach Iran angekündigt, der stattfinden wird, sobald die Pläne, Inhalte und Ziele der Reise festgelegt sind. Islami wies auf die instabilen Positionen des Westens in Bezug auf das Atomabkommen mit Iran von 2015 hin und sagte, ihre ständige Änderung der Haltung zeuge von ihrer Doppelzügigkeit und Propagandakampagne gegen das Land. Das wichtige Problem ist, dass mit ihren ständig wechselnden Positionen es offensichtlich ist, wie offen sie eine Propagandakampagne gegen die Islamische Republik ins Leben rufen, sagte der iranische Nuklearchef. Islami betonte auch, dass Iran plane, Unklarheiten auszuräumen und der IAEA eine Antwort auf mögliche Unklarheiten zu geben. Iran und die IAEA sind derzeit in einem Streit, ausgelöst durch die israelisch beeinflussten Anschuldigungen der Agentur, die gegen Teherans friedliche Nuklearaktivitäten erhoben wurden, als die Islamische Republik und andere Parteien des Iran-Abkommens nahe an einer Einigung zur Wiederbelebung des Atomabkommens erschienen. Iran betont, dass eine Einigung über die Wiederbelebung des iranischen Nuklearabkommens von der Beilegung dieser offenen Fragen zwischen Teheran und der IAEA abhängt und dass eine Wiederbelebung des Abkommens von 2015 keinen Sinn macht, wenn diese Fragen nicht gelöst werden. Zu diesem Zeitpunkt hat Iran der IAEA bereits die erforderlichen Informationen und den Zugang zur Verfügung gestellt. Iran. UN muss Maßnahmen ergreifen, um Palästina zu unterstützen und Verbrechen Israels zu beenden. Ein hochrangiger iranischer Diplomat hat das Schweigen der Vereinten Nationen zu den Verbrechen des israelischen Regimes scharf kritisiert und erklärt, die Weltorganisation müsse sofort handeln, um das palästinensische Volk zu unterstützen. Der iranische Botschafter und ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen, Amir Said Iravani, machte diese Bemerkungen, als er am Mittwoch vor einer offenen Debatte des UN-Sicherheitsrates über die Lage im Nahen Osten einschließlich der Palästina-Frage sprach. Sympathie allein reicht nicht, sagte er. Er fügte hinzu, dass die unterdrückerischen, expansionistischen und Apartheid-Praktiken des israelischen Regimes gegen die Palästinenser im Jahr 2022 unvermindert anhielten und das palästinensische Volk, insbesondere Frauen und Kinder, mit schwerer Armut und der Verletzung ihrer Grundrechte konfrontiert seien. Das israelische Regime habe in den besetzten palästinensischen Gebieten seit mehr als 70 Jahren ohne Rechenschaftspflicht Gräueltaten begangen, sagte er und betonte, wie wichtig es sei, das Recht der palästinensischen Nation auf Selbstbestimmung vollständig anzuerkennen, aufrechtzuerhalten und zu schützen. Aber solange der Sicherheitsrat schweige, sei dies unmöglich, so Iravani. Der Sicherheitsrat sei verpflichtet, der UN-Charta verpflichtet zu bleiben und internationalen Frieden und Sicherheit aufrechtzuerhalten, bemerkte er und betonte, dass er alle legalen Kanäle nutzen sollte, um das israelische Regime für alle Verbrechen, die es begeht, zur Rechenschaft zu ziehen. Iravani betonte weiter, dass das Schweigen der Vereinten Nationen zu den Verbrechen von Tel Aviv das Regime nur ermutigen werde, seine Besetzung der palästinensischen Gebiete fortzusetzen und seine brutale Aggression gegen die Palästinenser zu intensivieren. Berlin erlaubt Panzerexporte in die Ukraine, wenn USA ihre Panzer schicken. Deutschland gab an, es werde den Transfer von in Deutschland hergestellten Panzern in die Ukraine nur genehmigen, wenn die Vereinigten Staaten zustimmen, ihre eigenen Panzer nach Kiew zu schicken, heißt es in einem Bericht. Berlin hat sich bis dann geweigert, der Ukraine, die gegen eine russische Offensive kämpft, moderne Leopard-Panzer zur Verfügung zu stellen und sagte, westliche Panzer sollten nur dann an die Ukraine geliefert werden, wenn Kiews andere Verbündete, insbesondere die Vereinigten Staaten, zustimmen, eigene Panzer bereitzustellen. Mitglieder der Ukraine-Kontaktgruppe bestehend aus 50 Ländern und Organisationen treffen sich am Freitag auf einem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein, Deutschland, um weitere militärische Hilfe für die Ukraine zu besprechen. Die Aufmerksamkeit liegt auf Deutschland, da es das Vetorecht über jede Entscheidung hat, seine Leopard-Panzer in den Krieg in die Ukraine zu schicken und Vorsicht walten lässt, wenn es um die Genehmigung von Waffen geht, die von Russland als Eskalation angesehen werden könnten. Deutschlands neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius wird am Donnerstag US-Verteidigungsminister Lloyd Austin empfangen und es dürften Gespräche über die Lieferung von Panzern auf der Tagesordnung stehen. Unterdessen hat der frühere russische Präsident Dmitri Medvedev die NATO gewarnt, dass die Niederlage seines Landes als Atommacht in der Ukraine einen Atomkrieg auslösen könnte. Die Niederlage einer Atommacht in einem konventionellen Krieg kann einen Atomkrieg auslösen, sagte Medvedev am Donnerstag in einem Beitrag auf Telegram. Medvedev, der jetzt stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates von Präsident Wladimir Putin ist, sagte, Atommächte haben nie große Konflikte verloren, von denen ihr Schicksal abhängt. Er sagte, diejenigen, die sich auf dem Luftwaffenstützpunkt in Ramstein treffen wollen, um über Strategie und Unterstützung für die Versuche des Westens, Russland in der Ukraine zu besiegen, zu sprechen, sollten über die Risiken ihrer Politik nachdenken. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 2 Grad, Mashhad minus 1 Grad, Isfahan minus 2 Grad, Shiraz 2 Grad und Bandarabas 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Behnam Safavi mit dem Titel Torat Nadoram. Das heißt, ich kann es nicht erdulden.
چرا اینقدر نگاهت بیقراره؟ چرا این خونه آرامش نداره؟ بگو کی زندگی تو تلخ کرده؟ چرا دستای تو اینقدر سرده؟ کدوم بیرحمی رو یا تو سوزونده که از لبخند تو چیزی نمونده؟ نمیذارم که چشمات خیس باشه، دارم میرم تا حالت رو براشه. میونه این همه نامهربونی که تو عاشق بمونی، شکست این دل غمگین و تنگم، دارم میرم با یه دنیا به جنگم. جدایی از تو سخته اما میرم، میرم تا خنده ها تو پس بگیرم. حالا که بغضمون طاقت نداره، چه خوب میشه اگه بارون ببار. حلالم کن اگر که گریه کردم، دعا کن کم نیارم بر نگردم. از امشب با خیالت هم نشینم، دعا کن خواب تو هر شب ببینم. نمیدونی که قبل از رفتن من چه مردایی که رفتن بر نگشتن، چه شایه خیلی از عشق تر شد، دلاشون به خدا نزدیک تر شد. منم باید برم طاقت ندارم، دیگه خواب خوش و راحت ندارم. تو هم هر شب بشین ماهو نگاه کن، برای حال و روز من دعا کن. یه لشکر که لبریز از غروره، با مردی که نگاهش مثل نوره، کنار هم توی دنیای دیگه. یه روز دنیا به ما تبریک میگه.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Liebe Hörerfreunde, in mehreren Folgen unserer Sendereihe wollen wir über den iranischen Dichter Rumi sprechen. Der Name Rumi ist weltbekannt, aber eigentlich heißt dieser Dichter Molana Jalaluddin Muhammad Molavi. Und im Iran wird er Molana, was unser Meister bedeutet, oder Molavi genannt. Molavi gilt als Wunder der Farsi-Dichtung. Er ist weltberühmt und seine Werke wurden in viele Sprachen übersetzt und haben zahlreiche Denker beeinflusst. Er wurde Anfang des 7. Jahrhunderts nach der Hijra, das heißt Anfang des 13. Jahrhunderts nach Christus, im damaligen iranischen Großraum geboren. Der französische Dozent für Iranistik Henri Mas sagte, als er pensioniert wurde, auf seiner Abschiedsrede in der Sorbonne: Ich habe mein Leben der Farsi-Literatur gewidmet, um Ihnen, den Professoren und internationalen Denkern, erklären zu können, was wunderbare Literatur ist, komme ich nicht umhin, Vergleiche zu ziehen und zu sagen, dass die Farsi-Literatur sich auf vier Eckpfeiler stützt: Ferdowsi, Sadi, Hafiz und Molavi. Ferdowsi kann sich mit dem Griechen Homer messen. Er kommt über ihn zu stehen. Sadi erinnert an den Philosophen Anatole France. Hafiz lässt sich mit dem deutschen Goethe vergleichen, der von sich sagt, dass er ein Schüler des Hafiz sei, welcher von dem Windhauch lebt, der aus dessen Welt zu ihm herüberwehte. Aber für Maulana habe ich auf der Welt keine Persönlichkeit mehr gefunden, mit der er sich vergleichen ließe. Er ist einzigartig und wird es bleiben. Er ist nicht nur ein Dichter, sondern vielmehr ein Soziologe, insbesondere ein perfekter Psychologe, der genau das Wesen des Menschen und Gott kennt. Wisset ihn zu schätzen und lernt durch ihn euch selbst und Gott kennen. Der bekannte Mystiker und Dichter Jalaleddin Muhammad Balkhi, im Iran bekannt als Molavi und im Westen bekannt als Rumi, ist nach Ansicht einiger Forscher am 30. Dezember 1207 nach Christus, nach islamischer Zeitrechnung am 1. Rabiul Awwal des Jahres 604 nach der Hijra, in Balkh auf die Welt gekommen. Er war der Sohn des angesehenen Theologen Bahaeddin Walad. Bahaeddin Walad war ein bekannter Mystiker und Mutakallim, ein Gelehrter also, der mit logischen Argumenten die Glaubenslehre verteidigte. Zu Hause war immer von Gott die Rede. Molavi fühlte sich schon als Kind von dieser gnostischen Atmosphäre angezogen. Ein Schüler und Anhänger seines Vaters namens Burhaneddin Tirmidhi, der auch als Mystiker und als Geistlicher bekannt war, unterrichtete Molavi schon als Kind. Gemäß Forschungsergebnissen hat dieser Lehrer Molavi auch noch in Konya wissenschaftlich zur Seite gestanden. In den Kindheitstagen von Rumi waren Khorasan und Transoxanien in der Hand von Sultan Muhammad Khorasm Shah. Er herrschte von Balch bis Samarkand und von Khorasm bis Neshabur. Balch, welches heute in Afghanistan liegt, war damals eine der vier großen und bedeutenden Städte von Khorasan. Neben Marv und Herat und Neshabur galt es als wichtiges islamisches Wissenschaftszentrum und es gab in Balch so viele Moscheen und Madrasse, Theologieschulen und Gelehrte und Geistliche, dass es Rubbul Islam, die Kuppel des Islams, genannt wurde. Doch die Stadt geriet in eine Krise, als die Rede von dem drohenden Angriff der Mongolen laut wurde. Damals, als die Bedrohung der Mongolen für Zentralasien immer ernster wurde, war Molavi gerade 13 Jahre alt. Als Khorasm Shah einige mongolische Händler töten ließ, rückte die Gefahr rasch näher. Bevor die Mongolen in Balch einfielen, fasste der Vater von Molavi den Entschluss, die Stadt zu verlassen und die Hadschreise anzutreten. Sein Weg führte ihn über Bagdad. Laut Biografen begleiteten ihn auch einige seiner Anhänger. Unterwegs hielt sich die Familie kurz in Neshabur, nahe der heutigen Stadt Mashhad, auf. Dort nahm der Vater von Molavi seinen Jungen mit zu dem bekannten Dichter und Mystiker jener Zeit, Sheikh Fariduddin Attar. Dieser bemerkte die erstaunliche Begabung des Jungen und schenkte ihm ein Exemplar seines Werkes Asrarname. Auf der relativ langen Reise von Balch über Neshabur und Bagdad nach Damaskus und nach Mekka und Medina auf der arabischen Halbinsel bot sich nicht so oft die Gelegenheit zum Wissenserwerb in einer theologischen Lehrstätte, und so lernte Mulawi bei seinem Vater und seinen Schülern und studierte die Prosa und die Poesie der großen Literaten der persischen und arabischen Sprache. Teilweise besuchte er auch in großen Städten wie Halab, Aleppo und Bagdad, wenn er sich dort mit seiner Familie aufhielt, eine theologische Lehrstätte. Die Familie Mulawis traf schließlich nach der Pilgerreise nach Mekka und der Weiterreise 617 nach der Hidschra in Zentralanatolien ein. In Anatolien herrschten damals die Rumi-Seldschuken. Daher wird Mulawi auch im Westen Rumi genannt. Eine Weile blieb seine Familie in dem Ort Laranda, heute Karaman, und dann ließ sie sich in Konya nieder. In dieser Region sprach die Bevölkerung Neupersisch, Farsi, und so fanden die Ansprachen und Lehrstunden von Bahauddin Walad, dem Vater von Mulawi, sehr guten Anklang. Mulawi selber erweiterte seine Kenntnisse über die islamische Rechtswissenschaft, den Koran und seine Auslegung, die Geschichte der Propheten und die Lyrik in Farsi und Arabisch. Auf Ansporn seines Vaters und seiner Anhänger gab er selber Unterricht und wurde nach dem Tod von Bahauddin Walad im Jahre 628 nach der Hijra, 1231 nach Christus, zu dessen Nachfolger bestimmt. Er hatte viele Schüler und Anhänger, die aus allen Bevölkerungsschichten kamen. Zu dem Zeitpunkt war er nur 24 Jahre alt. Neben seinen Ansprachen befasste er sich weiter mit den Wissenschaften, die damals üblich waren. Gleichzeitig hat Mulawi, unterstützt von seinem Kindheitslehrer Sayyid Burhaneddin Temiri, der zu einem großen Gelehrten aufgestiegen war, in Geisteswissenschaften studiert. Zu diesem Zweck reiste er nach Damaskus und nach Bagdad, um dort die Seminare von Lehrmeistern der Literatur, Linguistik, Koranauslegung, Überlieferung, Religionsrecht und Kalam, der Wissenschaft von der logischen Begründung der Religion, zu besuchen. Jahrelang widmete sich der junge Molana seinen Studien, bis er sich zu einem Religionsgelehrten und zugleich einem gottgläubigen Mystiker entwickelt hatte. Seine Lehrgänge und Ansprachen waren von denen der anderen Gelehrten verschieden, denn er bereicherte sie mit Erzählungen und seinem dichterischen Talent. Dr. Abdul Hossein Zarinkub, ein zeitgenössischer iranischer Literaturforscher, hat in seinem Buch »Pele Pele Taumularate Khoda« Stufe und Stufe bis zur Begegnung mit Gott, das Leben von Jalaluddin Muhammad Mulawi beschrieben. Er sagt, dass Mulawi, Rumi, mit seinen Ansprachen seine Zuhörer in den Bann zog, denn er bereicherte sie mit seinen Kenntnissen über verschiedene Wissenschaften. Seine Ansprachen waren faszinierend, weil er ausgezeichnet im Koran und der Überlieferung bewandert war und eine große Begeisterung bei Erzählungen, Gedichten und Beispielen an den Tag legte. Auch waren die Antworten, die er auf offene Fragen gab, voller feinsinniger Gedanken. Von seinen Sitzungen sind Manuskripte erhalten geblieben. Das Buch Majalisi Sab'a, sieben Ansprachen, welches Lehrstunden von ihm an seiner eigenen und an anderen theologischen Schulen in der Stadt umfasst, zeigt, dass auch seine Ausführungen für die Theologiestudenten von besonderer Anziehungskraft waren. Dr. Zarinkub schreibt: Wenn Mulawi, Rumi, sich zu einer Madrasa begab, folgten ihm zahlreiche Wissensbegierige und begleiteten ihn den ganzen Weg dorthin. In seinen Predigtsitzungen waren alle Bevölkerungsschichten vertreten. Zum Beispiel saß neben einem Jüngling wie Hisameddin Chalabi auch ein begeisterter Greis wie Salaheddin Zarkub Konyai, der keine höhere Ausbildung erfahren hatte. Mehr aus dem Leben und Wirken von Maulavi Rumi werden Sie, liebe Hörerfreunde, in der nächsten Folge erfahren.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Esfahani mit dem Titel Eike Beeshrate Zende Manam. Auf Deutsch: Die Liebe zu dir hält mich am Leben.
نفس ای پیک سحری بر سر کویش کن گذری، او که ز هجرش به فغانم به فغانم. ای که به عشقت زنده منم، گفتی از عشقت دم نزنم، من نتوانم نتوانم نتوانم. من غرق گناهم، تو عذر گناهی، روز و شب چو مهری و چو ماهی، چه شمعت گر من آرهانی ز سیاهی. چون باد بجوشم در جوش و خروشم، سر کویش کن گذری، گو که ز هجرش به فغانم به فغانم. ای که به عشقت زنده منم، گفتی از عشقت دم نزنم، نتوانم نتوانم نتوانم.
همه شب بر ما پروین نگرم مگر آید رخسارت در نظرم چه بگویم و که گویم این راست غمم این بس که مرا کس نبودم سال نفس ای پیک سحری بر سر کویش کن گذری گو که ز هجرش بفغانم ای که به عشقت زنده منم از عشقت دم نزنم من نتوانم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang.
Das Oberhaupt der Islamischen Revolution hat das laufende iranische Jahr 1401 vom 21.03.2022 bis zum 20.03.2023 das Jahr der Produktion, wissensbasiert und arbeitsplatzschaffend genannt. Dazu werden Beiträge rund um das Thema des Jahres vorbereitet und Ihnen präsentiert. Im vorliegenden Beitrag wird die Stellung der wissensbasierten Ökonomie in islamischen Ländern diskutiert. Die Schlüsselrolle des Wissens bei der Entwicklung von Ländern hat neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche Entwicklung geschaffen. Andererseits hat das Phänomen des islamischen Erwachens in den arabischen Ländern gezeigt, dass die arabischen Länder ihre Entwicklung nicht länger unter Nutzung der vergangenen Praktiken fortsetzen können und die Wachstumsparadigmen in diesen Ländern geändert werden müssen. Gleichzeitig gibt es viele Herausforderungen für die arabischen Länder, die sie leiten, und mit anderen Worten verpflichtet werden, sich in Richtung einer wissensbasierten Wirtschaft zu bewegen. Eine dieser Herausforderungen ist die Ausbreitung der Arbeitslosigkeit. In den Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas ist die Arbeitslosenquote bis zu doppelt so hoch wie im Weltdurchschnitt, in Ländern wie Ägypten sogar noch höher. Einige arabische Länder haben die Bedeutung der Rolle von Wissen in der Wirtschaft erkannt und haben begonnen, sich in Richtung einer wissensbasierten Wirtschaft zu bewegen. Sie sind dabei, ihre Humanressourcen durch bessere Bildung zu verbessern, was die Fähigkeit zur Aufnahme von Technologie und technischem Wissen in diesen Ländern erheblich verbessert hat. Sie streben auch ernsthaft Investitionen in die Struktur der Informations- und Kommunikationstechnologie an. Arabische Regierungen haben zahlreiche Wissenschafts- und Technologieparks eingerichtet. Im Allgemeinen haben die arabischen Länder Interesse gezeigt, in den Bereichen Bildung, wissenschaftliche Forschung, Entwicklung und Innovation zu investieren, um das Produktionsniveau und die Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich zu verbessern und eine geeignete Plattform für die Transformation der Struktur der wissensbasierenden Wirtschaft zu schaffen. Diese Länder sind zu dem Schluss gekommen, dass die Unterstützung der wissensbasierten Wirtschaft eine Grundlage für die Verbesserung der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Stellung der Araber darstellt und Studenten und Mitglieder der Gesellschaft dazu bringt, den Wissenschaften, die das Wirtschaftswachstum ihres Landes garantieren, besondere Aufmerksamkeit zu schenken. In der arabischen Welt haben die drei Länder Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar wichtige Schritte in Richtung einer wissensbasierten Wirtschaft unternommen. Saudi-Arabien hat den 2030-Plan mit dem Ziel erstellt, eine wissensbasierte Wirtschaft zu erreichen, und sein Hauptziel ist die Reform des Bildungssystems des Landes. Investitionen in neue Universitäten, insbesondere zur Förderung von Wissenschaft und Technologie, sind eine weitere Maßnahme dieses Landes. Eine der wichtigsten Aktivitäten Saudi-Arabiens ist die Schaffung von Programmen namens Knowledge Cities, Wissensstädte, zu denen auch die Stadt Medina gehört. Dieses Konzept wurde mit dem Ziel vorgeschlagen, dem Land eine angemessene Position in der wissensbasierten Wirtschaft der Welt zu verschaffen und Talente aus der ganzen Welt anzuziehen und zu entwickeln. Die Stadt Neom oder die Stadt der Technologie, eine der Initiativen von Mohammed bin Salman, ist ebenfalls ein Hinweis auf Saudi-Arabiens Entwicklung hin zu einer wissensbasierten Wirtschaft. Neben den Einnahmen aus der Tourismusbranche kann die Stadt Neom ein Zentrum für Informations- und Kommunikationstechnologie in der Region sein. Und neben dem Öl und der Ausrichtung der Hajj-Zeremonie kann sie diesem Land viel Einnahmen bringen. Eines der Hauptziele des Baus von Neom City ist der Einsatz neuer Technologien im Einklang mit den Zielen der Ausweitung des Tourismus und des industriellen Fortschritts. Es wird vorhergesagt, dass diese Stadt den Investoren der neuen Stadt mehr als 500 Milliarden Dollar Gewinn bringen wird. Katar ist eines der arabischen Länder, das seit zwei Jahrzehnten ernsthafte Programme für eine wissensbasierte Wirtschaft auf die Tagesordnung gesetzt hat. Die Regierung von Katar versuchte, Doha zum führenden Bildungszentrum im Nahen Osten und in Nordafrika zu machen. Aus diesem Grund hat die Stiftung für Bildung und Erziehung, Wissenschaften und Entwicklung der katarischen Gesellschaft Stadt der Bildung gegründet. Eine der Initiativen der Katar-Stiftung ist die Gründung der Bildungsstadt, die sich in einem Vorort von Doha befindet und die Bildungsprogramme dieser Stadt abdeckt. Die Fläche dieser Bildungsstadt beträgt rund 14 Quadratkilometer, die mit allen Bildungseinrichtungen vom Schulalter bis zum Hochschulniveau und Forschungszentren ausgestattet ist. Einige der Bildungsprogramme dieser Stadt werden von einigen der weltweit führenden Universitäten geleitet, darunter die Universitäten von Amerika, England und Frankreich. Eine bedeutende Anzahl führender Universitäten hat Niederlassungen in dieser Stadt und bildet Studenten aus. Neben der Ausbildung von humanen Ressourcen für den Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft besteht ein weiteres Ziel der Einrichtung darin, Zweigstellen von führender Universitäten in dieser Stadt einzurichten, Eliten aus anderen Ländern, insbesondere aus Nachbarländern, mit einer ähnlichen Kultur anzuziehen. Thank you. In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde die Stadt Dubai in den vergangenen 2 Jahrzehnten immer auf der Grundlage von Wissen und Innovation entwickelt. Und die Strategie, ein Transport- und Logistikzentrum zu werden, hat dieses Land zu einem attraktiven Ort für Touristen gemacht. Darüber hinaus hat dieses Land seine Fähigkeit in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation verbessert. Der Dubai Knowledge Park wurde 2003 auf einer Fläche von 1 Quadratkilometer im Herzen von Dubai gegründet und das Hauptziel dieses Projekts ist es, Dubai im Personalmanagement zum führenden Land in der Region zu machen. Durch die Bereitstellung von Infrastruktur und die Unterstützung von Humanressourcen versucht dieser Park, den Boden für Dubais Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft zu bereiten. Neben Bildungsdienstleistungen vom Kindergarten bis zur Universität werden in diesem Dorf bzw. Park auch wirtschaftliche Aktivitäten unternommen und mehrere berühmte und große Unternehmen sind dort wirtschaftlich tätig. Das Hauptziel dieses Parks ist es, den Industriesektor näher an die Bildung heranzuführen. Daher werden in den von Industrien und Unternehmen benötigten Bereichen Humanressourcen zu Spezialisten ausgebildet und von Industrien benötigte Forschungen werden Bildungszentren des Parks durchgeführt. Ein Teil der Forschungskosten von Bildungszentren wird durch wissensbasierte Unternehmen oder Industrien finanziert, die im Park tätig sind. Ein weiteres Ziel dieses Parks ist es, Touristen im Bereich Bildung, Forschung und Entwicklung anzuziehen. Der Dubai Knowledge Park versucht, eine nachhaltige Infrastruktur für die Produktion und den Austausch von Wissen bereitzustellen. Im Allgemeinen ist in den arabischen Ländern Maßnahmen wie Verbesserung des unternehmerischen Umfelds, Erleichterung von Handel und Auslandsinvestitionen, Bereitstellung besserer und umfassender Bildung, Verbesserung der Qualität der Grundbildung, die Entwicklung technischer und beruflicher Bildung, Förderung von Wissenschaft und Technologie auf Hochschulniveau, Förderung der technologischen Innovation ergriffen worden. Heute gehören Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate zu den führenden Ländern in Richtung einer wissensbasierten Wirtschaft im westasiatischen Raum.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.